Frau Ginsberg, Sie haben die Annika in Theresienstadt gesungen und es ist, glaube ich, für uns schwer vorzustellen, wenn man sich die Oper ansieht. Es ist eine beschwingte Kinderoper, die die Geschichte erzählt, wie die Schwachen, die Kinder gemeinsam mit den Tieren, den bösen Tyrannen besiegen. Heitere Musik und im Vergleich dazu das Lager Theresienstadt mit katastrophalen Lebensbedingungen, mit allgegenwärtigem Hunger, Krankheiten, Angst vor Deportation. Wie haben Sie das zusammen erlebt?
In dem Moment, wo man auf der Bühne stand und singen konnte, hat man den Alltag vergessen oder hat in einer Fantasiewelt gelebt, dass jedes Kind sich erschafft. Und vor allem gab es ja auf der Bühne, wie ihr gesehen habt, also einen Bäcker, einen Milchmann, es gab eine Schule, Katze, Hund, Spatz, Sachen, die es ja schon für uns längst nicht gab. Und in diesen paar Stunden war es eben eine Möglichkeit, sich in einer normalen Welt zu versetzen.
Wir haben mit Brundibar quasi eine zeitlose Geschichte, eine zeitlose Oper gehört vom Kampf gegen böse Tyrannen. Wir können mit Frau Klingsberg über die Vergangenheit in Theresienstadt sprechen und mit Herrn Joffe, denke ich, über die Gegenwart jüdischen Lebens in Berlin und vielleicht auch ein bisschen über deutsch-jüdische Zukunftsmusik. Er hat gesagt, er steht gerne für Rückfragen dazu zur Verfügung.
Wie konnten Sie all die Jahre die Enge aushalten?
Die Frage war, wie Sie all diese Jahre in Theresienstadt diese Enge aushalten konnten.
Eben nur mit einigen Freunden. Es war sicher nicht leicht. Aber man gewöhnte sich. Es wurde zur Routine.
Wie sah das immer aus, indem Sie in Theresienstadt gewohnt haben?
Ich wiederhole auch die Frage. Es ging darum, wie das Zimmer aussah, in dem Sie in Theresienstadt gelebt haben.
Es war ein ganz normales Wohnzimmer, in dem 30 Kinder untergebracht wurden, in dreistöckigen Betten. Und das ganze Leben spielte sich auf einem Bett aus.
Wie haben die Kinder in Theresienstadt denn gelebt? Haben sie gespielt?
Sie haben gespielt, denn das war erlaubt. Und wir haben auch gelernt, denn das war verboten. Und dadurch hatte es einen besonderen Anreiz. Und wir haben, jedes Zimmer war nach Jahrgang geordnet. Das war die jüdische Selbstverwaltung, die dafür gesorgt hat, dass die Kinder wenigstens gleichaltrig im selben Zimmer sind. Und so hatten wir zum Beispiel gelernt. Und draußen stand immer ein Kind Wache. Und wenn ein uniformierter Deutscher vorbeikam, also von der Nazi-Regierung, dann haben wir angefangen zu singen, denn singen durfte man. Und so haben wir aber auch etwas gelernt. Aber wir mussten auch arbeiten, so dass unser Tag war schon ganz gut ausgefüllt.
Haben Sie momentan eine Familie?
Ich habe ein normales Leben geführt und habe auch eine Familie.
Ja, und ich hätte jetzt mal die Frage, und zwar, das ist ja ein ziemlich rebellisches Stück, wenn man mal so will, dass die Schwachen gegen den Starken aufstehen und aussprechen. Hat es vielleicht auch, Sie haben jetzt zwar gesagt, dass Sie singen konnten als Einziges, aber gab es da nicht auch irgendwann mal eine kleine Rebellion, dass alle aus der Traumwelt rausgegangen sind und dann halt auch laut in der Theresienstadt gesprochen haben?
Sie meinen, ob jemand sich gewehrt hätte in Theresienstadt?
Genau.
Ich nehme an, dass unter den Erwachsenen, die vielleicht also über 20 waren, ja. Aber wenn man als Kind mit zwischen 12 und 14 Jahren, macht man das, was man einem sagt, mehr oder weniger. Besonders unter solchen Verhältnissen. Also die einzige Möglichkeit, sich zu wehren, war eben nicht zu verdummen, sondern eben sein Gehirn also weiter ein bisschen anzustrengen und Sachen auswendig zu lernen und eine gewisse Sauberkeit zu behalten, damit man nicht krank wird. Und das war die einzige Möglichkeit, eine Menschenwürde zu behalten und es zu überleben.
Vielleicht muss man an der Stelle doch nochmal die Bedingungen auch kurz erklären, dass das Ghetto ja unter der Herrschaft und Bewachung der SS stand und zusätzlich außenrum von tschechischen Polizisten bewacht wurde. Zudem war es so, dass es immer die Möglichkeit gab, dass Leute deportiert wurden, also nach Auschwitz weitergebracht wurden, was den sicheren Tod bedeutet hat. Und das waren die Rahmenbedingungen, unter denen das Leben in Theresienstadt stand.
Wie war für Sie das Leben nach Theresienstadt?
Ich blieb nicht in Theresienstadt, ich ging weiter nach Auschwitz und dann später nach Öderan und so weiter. Und was heißt das Leben nach, Sie meinen überhaupt nach dem Krieg? Ich habe versucht, so weit wie möglich ein normales Leben zu führen und ich glaube, es ist mir gelungen und ich habe meine Vergangenheit überwältigt oder ich weiß nicht, ja. Ich habe Musik studiert, ich habe meine Eltern gefunden, ich habe also einige positive Sachen noch erlebt und ich lebe weiter gerne und möchte nur einiges verhüten, dass es sich wiederholt.
Ich wollte fragen, wie alt waren denn die Jüngsten, die dort waren?
Es kamen ganze Familien hin, es wurden sogar Kinder dort geboren, also es kam jede Altersklasse dort. Es war einfach ein Sammellager für Juden aus Tschechoslowakei, Österreich und Deutschland, die dann weiter verschickt wurden und die Kinder wurden, also meistens hatten es nicht überlebt.
Wie stehen Sie momentan zum Singen, weil Sie ja singen mussten, um zu überleben?
Singen und Musik war für mich immer ein wichtiger Teil des Lebens. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Musik zu tun gehabt. Ich habe auch am Rundfunk gearbeitet in Israel über 30 Jahre und habe Musik studiert und gehörte einer der besten Chöre an. Und wie gesagt, Musik verschönerte und erleichterte mir mein ganzes Leben.
Haben Sie auch Tagebuch geschrieben?
Nein. Das heißt, ich habe in Theresienstadt wir hatten ein Album gehabt und einander geschrieben und so. Aber da ich weiterging, habe ich all auch das verloren. Das wurde in Auschwitz einfach alles abgegeben.
Durften die Neugeborenen dann bei den Eltern bleiben oder wurden die getrennt?
Es waren Kinder, die bei den Eltern blieben, aber Eltern fanden es besser, wenn Kinder untereinander leben, in dieser Dränge und Enge. Und so hatten sie auch wenn es Kinder mit Eltern nach Theresienstadt gaben sie die Kinder lieber in solche Räume, wo nur Kinder wohnten, damit sie eben nicht alles mitsehen, was die Erwachsenen machen und mit Kindern einander lernen oder spielen können.
Was kann man Ihrer Meinung nach tun, dass sowas nie wieder passiert?
Ja, also ich bin, wie gesagt, kein Historiker, kein Lehrer und so. Ich kann nur immer das sagen, was man machen sollte, glaube ich. Das andere wenigstens schätzen zu lernen und es akzeptieren. Man muss sie nicht nachahmen. Es wäre doch schrecklich langweilig, wenn wir alle so blond und blauäugig oder schwarz und braunäugig wären. Und es ist doch viel interessanter, wenn plötzlich jemand eine Kopfbedeckung hat oder ihn zu fragen, warum? Oder warum isst du kein Schweinefleisch? Oder und so viele Fragen und sich dem annähert und sich eine Neugier behält und vielleicht aus dieser Neugier hoffentlich eine Toleranz sich entwickelt. Das andere akzeptieren und
Wie wurden Sie denn abgeholt, um ins Lager zu kommen? Mussten Sie jetzt während der Chorprobe weggehen oder von zu Hause wurden Sie da abgeholt?
Ich war schon nicht mehr zu Hause. Ich war in einem jüdischen Waisenhaus und das ganze Waisenhaus wurde, ich weiß nicht warum strafweise, aber doch noch als Erste nach Theresienstadt gebracht, wo noch die tschechische Bevölkerung dort wohnte. Und wir kamen also ganz Anfang März schon 1942 nach Theresienstadt.
Was ist passiert, wo die Oper geschlossen wurde?
Du meinst Brunjiba?
Ja.
Brunjiba wurde so lange gespielt, wurde also über 50 Mal gespielt und dann gab es eine Rote Kreuz-Kommission und da haben die Deutschen ich möchte nicht gern deutsche Sachen jetzt, aber wie gesagt, also die Nazis vorgetäuscht, ein schönes Dorf, sozusagen wie man gut alles isst. Es wurde alles angestrichen und verschönert und die Kinder bekamen Sandwiche und wurden gefilmt und die haben so schnell aufgegessen, dass man uns wieder Sandwiche geben musste. Und die Oper wurde vorgeführt vor dem Roten Kreuz und das war das letzte Mal, dass sie aufgeführt wurde und einige Monate oder Wochen später wurden dann alle nach Auschwitz verschickt und die Oper wurde nicht mehr gespielt.
Ich darf eine Frage an Herrn Joffe richten. Herr Joffe, ist das ein Stück Erinnerungsarbeit, was aus Ihrer Sicht auch sozusagen zielführend ist, gewinnbringend ist? Ist das etwas Sinnvolles, was in dieser Form so stattfindet? Oder auch welche Form bietet die jüdische Gemeinde auch in Berlin an?
Ich fand das Stück sehr, sehr realistisch. Und was ich am realistischsten an dem Stück war die Tatsache, dass ein Böser existiert hat, aber zur Beseitigung des Bösen mussten 20, wenn ich richtig gezählt habe, vielleicht waren es zwei mehr, ein, zwei weniger, 20 Personen waren nötig, um einen Bösen zu beseitigen. Und dieses Verhältnis lässt sich auch auf die Realität übertragen. Wenn die 20 gleichgültig gewesen wären gegenüber Pepicek und seiner Schwester, dann hätte der Böse gewonnen. Aber alle Guten müssen sich zusammentun, um gegen diesen einen einzigen zu kämpfen. Und das lässt sich sehr, sehr gut auf die Gesellschaft übertragen. Heute kann man sagen, sind die Bösen die Nazis, es sind nur sehr, sehr wenige. Aber wir alle zusammen müssen gemeinsam etwas gegen die unternehmen. Und insofern ist das Stück sehr, sehr realistisch und auch sehr, sehr gut. Und so Frau Klingsberg möchte ich nur sagen, im Jüdischen sagt man bis 120, weil Moses, unser größter Führer, 120 Jahre alt geworden ist. Und ihm möchte ich auch bis 120 wünschen. Noch viele schöne Jahre.
Ein bisschen übertrieben, aber danke.
Warum waren Sie denn eigentlich... warum waren Sie denn eigentlich in einem Waisenhaus?
Ich war in einem Waisenhaus, weil meine... Wie ihr hört, also kann ich Deutsch, weil ich bin in Wien geboren. Und wir sind also nach Anschluss zu Fuß über die Grenze in die Tschechoslowakei. Und meine Eltern gingen mit Transporten, die illegal waren, wo keine Kinder mit durften, nach Palästina. Und so waren meine Eltern schon 38, also im Jahre 38 in Palästina. Und wir blieben zurück in Brünn. Und wir waren 30 Kinder, die in Brünn blieben und mit Zertifikaten. Und um eine Statistik den Erwachsenen zu erklären, von diesen 30 Kindern blieben 3 übrig, Jackie, Alex und ich, ohne Geschwister und die Eltern in Palästina. Wir waren in einem Kinderheim und das wurde geschlossen von den Nazis und wir wurden in dieses jüdische Waisenhaus hineingeworfen. Das war eine schlimme Zeit für alle unsere Kinder, weil wir konnten weder Tschechisch noch waren wir Waisen und Kinder. Wenn jemand Fremdes oder anders kommt, sind nicht gerade freundlich gewesen. Also nehmt euch ein Beispiel und seid freundlich, wenn ein fremdes Kind kommt oder ein anderes Kind als ihr seid. Und so kamen wir, wie gesagt, durch das Waisenhaus, in das Waisenhaus. Aber ich habe, wie gesagt, meine Eltern nach 8 Jahren wieder in Federa in Palästina 46 gefunden.
War es als Kind leichter zu ertragen als für einen Erwachsenen?
Ja. Sicher, ein Kind hat, wie gesagt, immer eine Fantasiewelt auf und sieht nicht so alle Sachen. Ja, ich glaube ja.
Hatten Sie irgendeine bestimmte Todesangst während der Zeit in dem Lager?
Nein. Ich war immer mit Kindern zusammen und Jugendführern und so und Lehrern. Also nein, ich hatte keine Angst.
Frau Klingsberg? Wussten Ihre Eltern, dass Sie lebten und haben Sie damit gerechnet, Sie wiederzusehen?
Das weiß ich nicht. Wir haben also bis, ich weiß nicht wann, Kriegs, es gab ja noch Postverbindung. Also wir wussten, sagen wir, dass unsere Eltern in Palästina angekommen sind. Und wir wussten auch, dass es nicht mehr möglich ist, zu ihnen zu kommen. Und es gab noch einen Rotkreuzbrief, der ging zurück, aber wie gesagt, meine Eltern haben also nur hoffen können, aber es ist ja unsere ganze Familie ausgerottet worden und auch meine Großmutter, also die Mutter vom Vater und so weiter, die ich noch in Theresienstadt getroffen habe und so weiter. Und meine Schwester, wie gesagt, das war das letzte halbe Jahr vor Kriegsende, das war also schon in Auschwitz und ich kam zurück in die Tschechoslowakei und nach einer Weile gab es also Möglichkeit Postverbindung und das war übrigens das erste Mal, dass ich wieder Deutsch gesprochen habe, denn meine Eltern konnten nur Deutsch und ich habe inzwischen schon jahrelang nur Tschechisch gesprochen.
Ich wollte fragen, wie Sie freigekommen sind und was Sie gemacht haben, nachdem Sie frei waren.
Ich wurde befreit, also in Theresienstadt von der russischen Armee und eine dieser Jugendfürsorgerinnen und die Dame, die sich auch um mich kümmerte, die Laura Schimkova, die sozusagen Mutterstelle an mir annahm, die schickte mich in ein Erholungsheim und versuchte eine Wohnung in Prag zu finden, fand sie auch und nahm mich zurück und hatte mir aber nicht erlaubt, in die tschechische Schule zu gehen, worüber ich sehr böse war. Ich wollte endlich sein wie alle und mit meinen Freunden. Aber sie sagt, du gehst nach Palästina, das hat keinen Sinn, du gehst jetzt in die englische Schule. Und so ging ich in die englische Schule und lernte eine dritte Sprache kennen, das ist auch ein Weg. Und da war ich noch ein Jahr in der englischen Schule in Prag und dann fuhr ich eben nach Palästina. Die Dehumanisierung, die Begegnung mit Auschwitz, ich weiß nicht, ob das hier das Forum ist dafür zu. Aber ich will es nur ganz kurz erklären. Man fragt mich immer, wie lange ich in Auschwitz war. Und da kann ich nur sagen, mit Prima Levi, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die Begegnung ist, was Auschwitz ist. Wenn man plötzlich als 14-jähriges Mädchen nackt und da unter fremden Menschen steckt und steht und alle grinsen und schauen einen an und man wird rasiert, der das Kopfhaar, die Schamhaar. Und man weiß über, man erkennt seine beste Freundin im nächsten Moment nicht. Das ist die Begegnung mit Auschwitz und alles andere wird nachher, das ist ein starkes Wort, aber es wird zur Routine, so wie jede Gefangenschaft. Und es gibt eine Art Routine nachher, die leichter zu ertragen ist oder jedenfalls so ist es. Aber das, diese Begegnung ist das wirklich Schlimmste, das es gab als Erinnerung.
Wovor hatten Sie denn am meisten Angst?
Das weiß ich nicht. Man war so beschäftigt, einfach zu leben oder zu irgendwie eine Art Menschenwürde oder aus dem Stroh eine Zahnbürste zu machen. Ich weiß nicht, das Wort Angst ist bei mir nicht, glaube ich, richtig am Platz. Ich weiß nicht.
Die Frage war, wann Sie zuerst gesungen haben, mit wie vielen Jahren das erste Mal?
Also ich weiß nicht, wahrscheinlich mit 10 oder so, mit 9, 10 Jahren, schon in dem Waisenhaus. Ich habe immer gesungen. Und ich habe auch, wie ich schon vorher erwähnt habe, in Theresienstadt an einigen Sachen, bevor der Brunjewa-Oper mitgesungen. Ich habe in der Verkauften Braut mitgesungen, bei Verdis Requiem mitgesungen und bei Figaros Hochzeit mitgesungen und den zweiten Knaben in der Zauberflöte. Und so wusste Raphael Schächter, das war so der Dirigent und Musikleitende in Theresienstadt, hat mich einfach vorgeschlagen, für diese Rolle, die Aninka, zu singen.
Ich habe eine Frage auch nochmal an Herrn Joffe. Welche Möglichkeiten der Information und auch zur Erinnerungsarbeit bietet denn die jüdische Gemeinde in Berlin an? Kann man sich an Sie wenden, wenn man ein Interesse hat?
Die jüdische Gemeinde veranstaltet regelmäßig Abende, auf denen Zeitzeugen das Erlebte erzählen. Wir laden regelmäßig Referenten ein. Mir fällt, glaube ich, auf, dass wir vielleicht keine Programme haben, die für dieses Alter entsprechend wären. Und insofern, anhand der Vielzahl der Fragen, sehe ich, dass wir auch in diese Richtung Aktivitäten entwickeln sollten. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir das halt gesehen haben.
Ich würde mich gern auch noch mit einer Frage an Herrn Joffe anschließen. Können Sie uns denn was sagen zur Gegenwart? Wie sieht es im Moment aus mit antisemitischen Übergriffen gegen Juden in Berlin oder gegen die jüdische Gemeinde?
Ich weiß nicht, die meisten Teilnehmer hier sind ja in einem Alter, in dem man so eine Art Mutproben begeht. Und es gibt ein paar gefährliche Mutproben. Ich weiß nicht, ob ich euch sowas empfehlen sollte, dass ihr mal mit einer Kippa durch die Straße geht. Also Kippa ist die jüdische Kopfbedeckung. Und dass ihr dann einfach mal beobachtet, wie die Menschen auf euch reagieren. Im Alltag, in dem Moment, wo man nicht unterscheiden kann, ob es Antisemitismus, also gibt es Antisemitismus, gibt es keinen Antisemitismus, wie könnt ihr das beurteilen, wenn ihr nicht selber mal euch wie ein Jude oder wie eine Jüdin fühlt? Macht eine kleine Mutprobe, zieht euch eine Kippa an und ihr werdet sehen, wie die Menschen gucken werden, nur weil ihr so ein kleines Ding auf dem Kopf habt. Dann werdet ihr sehen, ob es Antisemitismus gibt oder nicht. Aber vielleicht solltet ihr die Mutprobe doch unterlassen, denn ich kann euch sagen, es gibt ihn, es gibt Antisemitismus, Vorurteile existieren immer noch, aber wie gesagt, ich bin überzeugt, wir können positiv in die Zukunft blicken, einfach nur, weil es so eine Generation gibt wie die eure. Es ist alles positiv, es wird alles okay.
Vielen Dank. Ich sehe, es gibt noch viele Fragen. Ich kann euch nur den Tipp geben, fragt auch eure Eltern, fragt eure Lehrer, lest Bücher, denn viele Fragen müssen sich eigentlich auch an ein anderes Publikum richten. Wir hatten vorher schon die Frage, wie konnte das passieren? Und das ist natürlich eine Frage, die man weniger an Juden und Jüdinnen richten muss, wie an nichtjüdische Deutsche. Es gibt dazu auch noch viele Orte in Berlin, an denen ihr viel erfahren könnt. Einer ist die jüdische Gemeinde, aber es gibt ja auch viele Denkmäler. Es gibt das Denkmal für die ermordeten Juden in Europas mit einem sehr guten Ort der Erinnerung. Und auch in vielen Stadtteilen gibt es Orte, an denen man sich informieren kann. Bleibt aufmerksam, neugierig und interessiert. Wir bedanken uns herzlich. Auf Wiedersehen.